Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Dirk Eilert aus Berlin. Dirk ist nicht nur einer der führenden Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es um emotionale Intelligenz, Mimik und Körpersprache geht. Er ist auch der Gründer der renommierten Eilert-Akademie in Berlin. Ja, und ich werde immer wieder gefragt, wie ich auf diese unterschiedlichen Menschen überhaupt komme, die hier in meinem Podcast meine Gesprächspartnerinnen und Partner sind. Und meistens ergibt sich das tatsächlich einfach so. Also bei Dirk war es allerdings ein bisschen spezieller, denn ich bin auf LinkedIn mit dem Schauspieler Heiner Lauterbach vernetzt. Frag mich nicht warum, das ist irgendwie so passiert. Und Heiner hat mich vor einiger Zeit angeschrieben und mich zu seinem Meet Your Master Kongress in Köln eingeladen, der im Herbst dort stattfinden wird. Und dann habe ich mal auf dieser Website ein bisschen gestöbert und mir die Speakerliste angeschaut und bin da auf Dirk gestoßen. Und ich habe einfach sehr viel Bezug von seinen Themen zu meiner Arbeit gesehen als Arbeitspsychologin. Und als ich mich dann bei Dirk per E-Mail gemeldet habe, hat er dann auch ganz schnell das Interview zugesagt. Das hat mich total gefreut. Und ja, so kommt es dann immer wieder zu teilweise verrückten Begegnungen und Zusammenhängen, die dann hier letztendlich in einem Gespräch im Podcast münden. So, jetzt aber nochmal zu Dirk. Seit über 2 Jahrzehnten widmet sich Dirk der Frage, wie wir Emotionen besser verstehen, regulieren und auch im Miteinander nutzen können, beruflich sowie auch privat. Und als Wirtschaftspsychologe, Emotionsforscher und Entwickler der bekannten Mimik-Resonanz-Methode hat er ein beeindruckendes Methodenrepertoire aufgebaut, das nicht nur fundiert ist, sondern eben auch sehr praxisnah. Und die Eilert-Akademie in Berlin steht für an der Wissenschaft ausgerichtete Ausbildungen in verschiedenen Bereichen. Einmal die M-Trace-Methode zur gezielten emotionalen Blockadenlösung. Dann gibt es noch MISORS für emotionale Resilienz und Stresskompetenz und die Mimik-Resonanz-Methode zur feinen Wahrnehmung nonverbaler Signale. Ja, und egal ob Coaches, Führungskräfte, PädagogInnen, TherapeutInnen, wer auch immer an der Eilert-Akademie lernt, lernt nicht nur, wie man andere besser verstehen kann, sondern vor allem auch, wie man sich selbst in emotional anspruchsvollen Situationen souverän verhält und führt. Also, ich freue mich jetzt riesig auf das Gespräch mit Dirk über Gefühle, Körpersprache, echte Verbindung und was emotionale Intelligenz im 21. Jahrhundert wirklich bedeutet. Legen wir los und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Gut, lieber Dirk, willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich freue mich auch sehr, dass ich dich überhaupt entdeckt habe in der Speakerliste vom Heiner Lauterbach von seinem Kongress Meet Your Master. Ich hatte mit ihm nämlich auf LinkedIn geschrieben und dann hat er mich eingeladen und dann habe ich gedacht, oh, das interessiert mich und ich wollte dich dann vorher schon sprechen.
Ja, wundervoll. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Malte.
Ja, sehr schön. Vielleicht erzählst du am Anfang ein bisschen, wie du der Mensch geworden bist, der du so bist und was dich so ausmacht, damit wir dich einfach ein bisschen kennenlernen.
Oh, sehr, sehr gerne. Dann lass mich mal überlegen, wo ich am besten anfange. Also, ich fange mal in den 90er Jahren an. Da kam so der erste Impuls zu dem, was ich heute mache, zumindest der Impuls, an den ich mich bewusst erinnere. Ich habe damals zum einen Ende der 90er als Fitnesstrainer gearbeitet, neben dem Studium, und ich habe auch aktiv Kampfsport gemacht. Und ich habe bei beiden Bereichen eine zentrale Erkenntnis gehabt. Ich habe als Fitnesstrainer und Ernährungsberater immer wieder Kundinnen vor mir gehabt und Kunden, die dann zum Beispiel abnehmen wollten, die fitter werden wollten. Und wenn ich dann angefangen habe, über Ernährung zu sprechen, dann saßen die meisten vor mir und haben gesagt: Ah ja, weiß ich, kenne ich, kenne ich, weiß ich, aber mache ich nicht. Und im Kampfsport war es eine ähnliche Erfahrung, dass Dinge, wenn man so im Training ist und Sachen trocken übt, bestimmte Schläge, bestimmte Griffe, dann hat das gut geklappt irgendwann, wenn man geübt hat. Und wenn wir dann im Training so Realsituationen simuliert haben, dann habe ich immer wieder beobachtet, wie viele sich blockiert haben, wie sie Angst hatten, in die eigene Kraft zu gehen und sich zum Beispiel zu wehren, also die Dinge dann auch wirklich einzusetzen. Und die zentrale Erkenntnis dieser beiden Bereiche für mich damals war, wir sind ganz oft im Leben Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Und deswegen hat diese Frage mich sehr bewegt. Was kann ich tun, um Menschen zu unterstützen, die Dinge, die sie wissen, wirklich umzusetzen? Und so ist es im Leben ja häufig auch. Wir bereiten uns gut vor auf eine Präsentation, auf eine Prüfung. Wir denken, hey, ich weiß alles, was ich wissen muss. Und wenn wir dann in der Prüfung sind, in der Präsentation sind, dann kommen doch die Selbstzweifel, dann kommt doch die Angst. Ja, wir nehmen uns vor, wir machen jetzt Diät, wir nehmen 3, 4 Kilo ab, und dann steht da dieser Kaiserschmarrn auf der Karte. Ja, und dann bestellt man den doch und man weiß genau, man ärgert sich nachher. Also das sind alles so Beispiele, wo wir merken, wir sind, und das ist jetzt der nächste Schritt, der mich letztendlich über diese Erfahrung damals genau dahin gebracht hat, wir sind emotionale Wesen. Es gibt ganz, ganz viel Forschung, die zeigt, dass unsere Emotionen einen wahnsinnig starken Einfluss haben auf unser Handeln, auf unser Entscheiden. Und deswegen liegt der Schlüssel in wirklicher Veränderung in den eigenen Emotionen. Und ich selbst bin Emotionsforscher, bin Experte für Mimik und Körpersprache. Und wofür ich brenne, was meine Passion ist, ist, Menschen zu helfen, ihre eigenen Emotionen nicht als Gegner zu erleben, nicht als Feinde zu erleben, sondern als Verbündete. Also unsere eigenen Emotionen als unsere größte Kraftquelle zu entdecken. Das ist das, was mich antreibt. Und das beschäftigt mich sowohl. Das beschäftigt mich sowohl einmal in der Forschung und auf der anderen Seite auch bei uns in der Akademie. Ich habe eine Akademie in Berlin gegründet, vor mittlerweile fast 25 Jahren. Also 2001 war es. Und habe da verschiedene Trainingskonzepte tatsächlich entwickelt, um, nennen wir es mal als Überschrift, emotionale Intelligenz zu trainieren. Also einen intelligenten Umgang, einen smarten Umgang mit unseren eigenen Emotionen.
Super, hört sich sehr spannend an.
Und das ist es jeden Tag.
Das glaube ich. Ja. Ja, uns verbindet ja auch die Arbeitspsychologie oder so dieser Bereich. Ich arbeite ja auch ganz viel mit Menschen und vielfach auch mit Frauen, die sehr belastet sind oder schon überlastet. Also da ist die Grenze dann oft schon überschritten. Und da ist auch meine Frage an dich, was können diese Menschen präventiv möglicherweise tun, weil die kommen manchmal in so einem an so einen Punkt, wo die eben diese Emotionen gar nicht mehr wahrnehmen können. Die sind dann so blockiert oder so ja einfach voll beladen, dass sie da gar nicht mehr Zugriff zu haben scheinen.
Also, ich habe ein Modell formuliert, wo ich verschiedene emotionale Kernfunktionen definiert habe. Und das, was du gerade ansprichst, ist ein Bereich, das ist die erste Säule, die intrapersonale Emotionswahrnehmung, dass man die trainiert. Nächster Schritt wäre dann tatsächlich die Emotionsregulation, die wir uns auch nochmal anschauen können. Da hat eine liebe Kollegin von mir ein wunderbares Konzept entwickelt, Stefanie Neubrand. Und die hat das Ganze Empathie genannt. Also nicht Empathie, sondern Empathie, einen Begriff, den die meisten gar nicht kennen. Das heißt, wir reden hier von Ich-Einfühlung. Und diese Ich-Einfühlung, diese Empathie hat nach Stefanie vier Dimensionen. Die erste Dimension ist genau das, was du gerade angesprochen hast, die eigenen Emotionen wahrzunehmen. Überhaupt zu merken, hey, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Die zweite Säule ist Verstehen der eigenen Emotionen. Zu verstehen, dass zum Beispiel hinter jeder Emotion ein wichtiges Bedürfnis steckt. Emotionen haben eine Funktion für uns. Und da können wir auch noch mal tiefer reingehen gleich. Das ist auch ganz spannend. Also jeder einzelne Aspekt ist hier ganz, ganz faszinierend, was die Forschung da gezeigt hat. Also das Verstehen unserer Emotionen. Was wollen unsere Emotionen wirklich für uns? Emotionen eben hier nicht als Gegner zu erleben, sondern als Bedürfniserfüllungsgehilfe. Wahrnehmen, verstehen, dann kommt die Metaposition. Eben zu sagen, hey, meine Emotionen, ich spüre die, aber ich bin nicht meine Emotionen. Also ich bin mir meines Ärgers zum Beispiel, ich bin mir meines Selbstzweifels bewusst, aber ich bin nicht mein Selbstzweifel, ich bin nicht mein Ärger. Das ist die Metaposition, also sich nicht zu verstricken in den eigenen Emotionen, sondern sich distanzieren zu können. Und dann die annehmende Haltung gegenüber unseren eigenen Emotionen. Eine wohlwollende Haltung, ein Umarmen, ein Annehmen der eigenen Emotionen. Das sind diese vier Säulen. Und diese gute Empathie, die ich dann entwickle, wenn ich diese vier Säulen für mich kultiviert habe, die hängt natürlich laut der Forschung auch wieder zusammen der Fachbegriff dafür ist adaptiven Emotionsregulation, weil was die Forschung zeigt ist, dass es nicht die eine Regulationsstrategie gibt. Es gibt eine Studie, da haben die Forscher Folgendes gemacht, die haben Probanden sich angeschaut in dieser Untersuchung, die auf ein Beispiel, Prüfungsergebnis warten oder auf ein Laborergebnis warten, also die in einem Moment sind, wo sie ein ungewisses Ergebnis haben. Und haben mal geguckt, was hilft in so einem Moment. Und ich glaube, da kann sich jeder reinversetzen. Wir warten auf was Wichtiges, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Auch wir haben uns beworben und wissen nicht, klappt das und so weiter. Und die Frage ist jetzt, was passiert in solchen Momenten der Ungewissheit? Was klappt da gut, um uns zu regulieren? Und da haben die Forscher drei Strategien verglichen. Das erste war eine positive Neubewertung, also versuchen, das Beste in der Situation zu sehen, was das Geschenk in der Situation. Das nächste war das soziale Teilen, also mit anderen seine Sorgen zu teilen, darüber zu sprechen. Und das dritte war anzunehmen, egal was passiert, Akzeptanz. Und das Interessante war, dass die positive Neubewertung und soziales Teilen in Momenten der Ungewissheit gar nicht gut geholfen hat. Das heißt, das darüber reden, versuchen, das Gute darin zu sehen, hat nicht wirklich geklappt. Was geklappt hat, war die Akzeptanz. Was jetzt aber spannend ist, in Momenten der Gewissheit, also ich habe das Ergebnis, ich weiß, es sieht nicht gut aus, ich habe vielleicht die schlechte Note oder was auch immer, ich weiß, es hat nicht geklappt mit der Beförderung. In dem Moment, wo ich es weiß, hier hat sowas wie eine positive Neubewertung oder ein darüber reden mit anderen viel stärker geholfen, da war es wirksam. So, das bedeutet, je nach Situation, in der wir im Leben sind, brauchen wir andere Regulationsstrategien. Und da sagt die Forschung ganz, ganz deutlich, es geht um Flexibilität, möglichst viele Tools zu trainieren und dann lernen sie flexibel einzusetzen, also auch die Flexibilität wirklich explizit zu trainieren. Und das korreliert natürlich darin, wie gut ich auch in der Lage bin, überhaupt zu merken, wie fühle ich mich eigentlich gerade, was brauche ich eigentlich gerade. Worum geht es gerade? Natürlich jetzt bitte auch der Blick für die Situation. Da sprechen wir in der Forschung von Kontextsensitivität. Was braucht gerade die Situation? Ja, weil ich sag mal, wenn wir jetzt hier, wir sprechen gerade und jetzt fängt hier neben mir an, mein Telefon zu brennen. Und ich dann sage, ja, auch ich sitz hier einfach mal und ich akzeptiere das. Ich nehme das einfach mal an. Dann ist das die denkbar schlechteste Lösung. Ja, dann wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich das Problem einfach löse und vielleicht mein Glas Wasser nehme und es lösche. Das heißt, es hängt extrem von der Situation ab, was gerade angemessen ist. Und dafür brauche ich auch einen guten Kontakt zu mir selbst. Und deswegen Empathie, Emotionsregulation sind zwei Bereiche, wo wir gerne jetzt nochmal tiefer reingehen können in konkrete Tipps und Tools, die definitiv in solchen Momenten sich lohnen zu trainieren.
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, es hängt ja auch viel mit der Prägung zusammen. Also wie wird man groß, in welcher Gesellschaft, wie wird man sozialisiert? Weil ich habe nämlich, weil du sagtest, erstmal diese Emotionen überhaupt wahrnehmen. Ja, ich war mal in so einem kleinen Workshop, da sollte man Wut spontan entwickeln. Ja? Mhm. Also mit einem Partner sich so packen und dann wütend sein oder jedenfalls das so irgendwie erzeugen. Und dieser Partner und ich, wir guckten uns an und konnten das nicht. das war natürlich irgendwie ein bisschen doof, weil wir darauf aufbauend etwas machen sollten. Und wir konnten nicht wütend aufeinander sein. Wir haben uns wahrscheinlich so gedacht, ja, ich kenne dich doch überhaupt nicht, warum soll ich jetzt wütend sein? Also es war so ein bisschen komisch. Und dann habe ich mal immer wieder auch zu Wut was gelesen und Vorwiegend Frauen wachsen ja auch so auf, dass sie diese Wut nicht ausleben, schon als Kinder, und dann später auch diese Wut nicht erleben und nicht oder so erleben, dass sie so überwältigend ist und das nicht sein darf oder so. Ja. Also das heißt, manche Bereiche sind auch durchaus gesellschaftlich auch nochmal geprägt. Also vielleicht auch nochmal eine Herausforderung, das zu spüren oder sich zu erlauben, das zu spüren,
ja,
oder?
Ja, definitiv. Und lass uns da mit dem Punkt mal anfangen. Also es gibt ganz, ganz viel Forschung zu den Glaubenssätzen über unsere Emotionen. Und das ist genau der Bereich, den du gerade angesprochen hast. Also die grundlegende Frage ist, was man herausgefunden hat in der Forschung ist, es gibt zwei große Kategorien von Glaubenssätzen über unsere Emotionen. Die erste Kategorie ist die Frage, und das kann sich jeder ja mal stellen, diese Frage beim Zuhören: Glaubst du, dass deine Emotionen grundsätzlich wünschenswert sind? Oder sagst du, boah, ey, Emotionen, darauf könnte ich eh verzichten. Also wozu, wer braucht schon Ärger? Wer braucht schon Trauer? Wer braucht schon Angst, diese Selbstzweifel? Also sind Emotionen grundsätzlich wünschenswert oder unerwünscht? Die zweite Frage ist, glaubst du, dass du deine Emotionen beeinflussen kannst oder dass du deinen Emotionen ausgeliefert bist? So, und was jetzt die Studien zeigen, ist, dass wenn wir A glauben, Emotionen sind grundsätzlich wünschenswert, die haben eine Funktion für uns, die dienen meinem Bedürfnis. Und da gehen wir gleich mal tiefer rein. Und wir glauben, dass wir unsere Emotionen beeinflussen können, dann sorgt das dafür, dass wir emotional stabiler sind. Wir haben automatisch, nutzen wir adaptivere Emotionsregulationsstrategien. Wir werden flexibler. Also wir nutzen eher die Regulationsstrategien, konnten Forschung zeigen, die dafür sorgen, dass es uns in dem Moment besser geht. Und in einer Studie konnten die Forscher sogar zeigen, dass gesunde Glaubenssätze über die Emotionen, also zu glauben, dass meine Emotionen wünschenswert sind und dass ich sie beeinflussen kann, das macht einen Unterschied in der Symptomstärke bei Depressionen und Angststörungen aus von 10-12%. Alleine, dass ich die Haltung zu meinen Emotionen verändere. Und ich habe ein Modell entwickelt, den sogenannten Motivkompass. Die Idee dahinter ist, dass wir 4 neurobiologische Grundmotive haben. Wir haben alle ein Streben nach Durchsetzung, Einfluss, nach Selbstwirksamkeit, Dinge umzusetzen, Ziele zu erreichen, uns selbstwertig zu fühlen, selbstwirksam zu fühlen. Das ist die eine Seite. Gegenüberliegen, das ist eine Grafik, der Motivkompass, kann jeder mal googeln, da gibt es einige Bilder im Netz. Und gegenüberliegend ist das Streben nach Harmonie und Geborgenheit, also unser Streben nach zwischenmenschlicher Nähe, nach Empathie, nach Mitgefühl, nach Geborgenheit eben. Und während Harmonie und Geborgenheit mit Oxytocin zusammenhängt, das Streben danach, hängt das Streben nach Durchsetzung Einfluss mit Testosteron zusammen. Ja, Studien konnten zum Beispiel zeigen, dass wir kurz vor einem Wettkampf, das gilt für Frauen und für Männer, dass da der Testosteronspiegel nach oben geht, uns auf die Durchsetzung vorbereitet, auf die Selbstwirksamkeit vorbereitet. Studien konnten genauso zeigen, dass wenn wir Empathie erleben, dass Oxytocin zum Beispiel ansteigt. Oxytocin, Testosteron bilden, ich nenne das die Achse des sozialen Status, die Achse zwischen Durchsetzung und Harmonie. So, und dann haben wir noch eine andere Achse, die schneidet diese Achse jetzt schräg, und das ist die Achse des situativen Status. Hier geht es nicht um den sozialen Status, also nicht um die Frage, will ich mich durchsetzen oder anpassen, sondern hier geht es um die Frage, möchte ich im Status quo bleiben oder möchte ich mich verändern? Das ist einmal das Streben nach Ordnung und Stabilität, der Wunsch, Dinge einordnen zu können, zu verstehen, mein Alltag, mein Leben als strukturiert zu erleben. Und das korreliert mit Cortisol zum Beispiel, wenn es nicht erfüllt ist. Wenn wir merken, wir verstehen die Dinge nicht, dann geht der Stresshormon Cortisol nach oben. Und auf der anderen Seite haben wir gegenüberliegend das Streben nach Inspiration und Leichtigkeit, nach Kreativität, nach Lebenslust, nach Spaß. Und das korreliert mit Dopamin. Und mit Lernen natürlich. Also Dopamin, Cortisol ist die Achse des situativen Status. So, was ich jetzt im nächsten Schritt gemacht habe, das heißt, die Grundidee ist zunächst mal aus der Forschung, und das basiert ganz viel auf Klaus Grawe, der diese Grundmotive formuliert hat, auch Norbert Bischoff aus dem Zürcher Motivationsmodell. Und diese Theorien habe ich zusammengeführt und dann mit der Emotionsforschung verbunden. Und jetzt ist erstmal die Grundidee, dass wenn diese vier Grundmotive, und da hat jeder unterschiedliche Präferenzen, der eine hat ein stärkeres Streben nach Harmonie, der andere ein stärkeres Streben nach Ordnung und so weiter. Wenn diese Grundmotive erfüllt sind, dann fühlen wir uns wohl. Wir sind quasi in unserem Gleichgewicht. Wenn diese Grundmotive nicht erfüllt sind und vielleicht auch für längere Zeit, dann werden wir auch psychisch krank. Wir verlieren unser Gleichgewicht. Das heißt, unser System versucht die ganze Zeit, dieses Gleichgewicht in diesen Bedürfnissen aufrechtzuerhalten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gelingt das? Und dafür haben wir tatsächlich unsere Emotionen. Weil, das kann sich jetzt jeder mal fragen, welche Emotionen hängen wahrscheinlich mit Durchsetzung Einfluss zusammen? Mit Harmonie, Geborgenheit, mit Inspiration, Leichtigkeit, mit Ordnung und Stabilität. Und das Grundprinzip ist, unangenehme Emotionen sind Hinweisschilder auf unerfüllte Bedürfnisse. Also erlebe ich eine unangenehme Emotion, merke ich, oh, da ist ein Bedürfnis gerade nicht erfüllt. Spüre ich zum Beispiel Angst, ist mein Bedürfnis nach Sicherheit, was mit Ordnung und Stabilität zusammenhängt, nicht erfüllt. Spüre ich sowas wie Ärger, geht es eher um Durchsetzung, um Selbstwirksamkeit. Angenehme Emotionen hingegen sind Hinweisschilder auf erfüllte Bedürfnisse. Also spüre ich sowas wie Liebe, wie Stolz, wie Freude oder auch als Zustand, als emotionalen Zustand Entspannung, dann heißt das immer, Bedürfnisse sind erfüllt. So, und jetzt ist mir hier schon eine Sache ganz, ganz wichtig. Wenn ich das verstanden habe, dann verstehe ich, jede Emotion dient unseren Bedürfnissen. Unangenehme Emotionen wollen uns helfen, unser Bedürfnis Gleichgewicht wiederherzustellen. Das heißt, ein Ärger sagt mir zum Beispiel, hey, da stimmt gerade was nicht in deiner Selbstwirksamkeit. Und Ärger, da konnten Studien zeigen, erhöht sogar die Körperkraft, die Reaktionsgeschwindigkeit. Das heißt, Ärger hilft uns, in das eigene Handeln, in die Handlungsfähigkeit, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Während zum Beispiel Emotionen wie Liebe auch natürlich mit Empathie zusammenhängen, keine Frage. Angenehme Emotionen, Bedürfniserfüllung. Trauer, Liebeskummer zum Beispiel, da konnten Studien zeigen, dass das Oxytocin-System in solchen Momenten unterdrückt wird. Deswegen sehen wir uns so sehr nach dem anderen. So, wenn ich das verstehe, dann heißt schon mal die erste Erkenntnis, wir sollten darüber nachdenken, ob es gut ist, von negativen und positiven Emotionen zu sprechen. Das halte ich für ganz gefährlich übrigens. Und einen in der Hinsicht größten Fehler der Psychologie, dass wir weiterhin davon reden, obwohl wir wissen, dass jede Emotion eigentlich auch einem Bedürfnis dient. Und wenn ich das weiß, dann wäre es besser, wenn ich nicht von negativen Emotionen spreche, weil das suggeriert nämlich, hey, Emotionen sind nicht wünschenswert. Es gibt zumindest welche, die nicht wünschenswert sind. Sondern wenn ich sage, hey, es gibt unangenehme Emotionen und es gibt angenehme. Unangenehme zeigen dir, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt. Ein ganz wichtiger Signalgeber. Angenehme sagen dir, dein Bedürfnis ist gerade erfüllt. Und alleine das zu verstehen, hilft schon, unsere Emotionen als Bedürfniserfüllungsgehilfen zu verstehen. Und dann entwickle ich schon mal einen anderen Blick auf meine Emotionen. So, und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, Maite, jetzt schließen wir den Kreis. Jetzt gibt es Menschen, die haben eine Präferenz zum Beispiel im grünen Bereich. Das ist das Harmonie-Geborgenheitsfeld. Ja, ich habe das mit Farben hinterlegt im Motivkompass. Grün ist Harmonie, Geborgenheit, Durchsetzung, Einfluss ist rot, dann haben wir Inspiration, Leichtigkeit, gelb und Ordnung, Stabilität, blau, damit das noch ein bisschen visualisierter ist. Und jetzt gibt es Menschen, die zum Beispiel eine Präferenz nach Harmonie, Geborgenheit haben, die streben mehr danach und die haben vielleicht auch in ihrer Erziehung gelernt, hey, ist es nicht in Ordnung, Ärger zu spüren und Ärger zu zeigen. Das eine ist das Spüren und das andere ist das Ausdrücken. Ja, weil Ärger spüren wir alle. Die Frage ist, wie stark lasse ich den Ärger zu? Und jetzt sind wir hier nämlich bei einer weiteren Kernfunktion der Emotionsverarbeitung. Wir haben gesprochen über Empathie, wir haben gesprochen über Emotionsregulation. Jetzt komme ich zum Emotionsausdruck. Und hier ist nämlich die Frage, wie ausdrucksflexibel bin ich? Bin ich in der Lage, meinen Ärger auszudrücken? Und bin ich vielleicht in einer anderen Situation in der Lage, wo ich merke, das ist jetzt nicht so angemessen, ihn auch runter zu regulieren im Ausdruck? Mal durchzuatmen. Und wenn ich das merke, Ziel ist es grundsätzlich, einen Zugang zu kriegen zur kompletten Bandbreite unserer Emotionen, weil da zeigen die Studien, dass die Menschen resilienter reagieren, die einen Zugang zu ihrer kompletten emotionalen Bandbreite haben, die sich erlauben, Angst zu spüren, Ärger zu spüren, Freude zu spüren, Rührung zu spüren, Stolz zu spüren, Ehrfurcht zu spüren, also ein positives Staunen, genauso die Entspannung und so weiter. Und deswegen lohnt es sich, mal mit der Frage anzufangen, wenn ich sage, okay, ich glaube jetzt, ja, Emotionen sind wünschenswert, mal zu gucken, gibt es denn Emotionen, die du als nicht so wünschenswert betrachtest, und sich dann mal zu fragen, welches Bedürfnis dient denn dieser Emotion, weil die Natur würfelt nicht. Wir haben Emotionen, weil sie bestimmte Funktionen für uns haben. Wenn wir eine bestimmte Emotion erleben, dann heißt das auch immer, dass dahinter ein Bedürfnis steht.
Ja, sehr schön. Jetzt, da habe ich, glaube ich, nachher auch noch ein bisschen nachzudenken. Wie ist das denn, wenn du das alles so beschreibst, wie arbeitest du denn dann mit den Menschen, die zu dir kommen und zum Beispiel sagen, ich kann bestimmte Sachen nicht spüren oder ich möchte diese Bandbreite lernen, um vielleicht auch besser als Führungskraft zu arbeiten oder in meinem Unternehmen auch mit Mitarbeitenden besser in Kontakt zu sein. Und da, ich meine, du hast ja auch einen Schwerpunkt mit der Körpersprache und Mimik. Wie können diese Menschen das lernen, das besser auch einzuordnen bei anderen Menschen oder auch bei sich selber?
Also ich habe ja drei Trainingskonzepte entwickelt, drei Konzepte, die eben genau diese Säulen der Emotionsverarbeitung adressieren. Und Methode Nummer eins, und für die bin ich tatsächlich in der Öffentlichkeit am bekanntesten, ist Mimikresonanz. Mimikresonanz kennen vielleicht einige, die gerade zuhören, auch aus dem Thriller Mimik von Sebastian Fitzek, weil ich war Vorbild für die Hauptfigur Hannah Herbst bei Mimik. Und Sebastian und ich haben auch eine große Tour dann zusammen gemacht, eine Lesetour. Wir haben den Plot, also er hat den Plot im Kern entwickelt und wir haben dann Ping-Pong gespielt in der Plotentwicklung, weil alle nonverbalen Signale, die sich in Mimik finden, basieren immer auf der Wissenschaft. Und deswegen bin ich für Mimikresonanz am bekanntesten. Und ich habe zusätzlich noch einen Emotionscoaching-Ansatz entwickelt, den wir bei uns in der Akademie ausbilden. Und also das ist M-Trace, da geht es um das Lösen emotionaler Blockaden im Einzelcoaching. Und der dritte Ansatz, das ist MISORS. Und MISORS ist ein Resilienz-Coaching-Ansatz, den ich entwickelt habe, wo genau diese Fragen im Vordergrund stehen. Da bilden wir bei uns MISORS Resilienz-Coaches aus. Und das ist nachher für die, die das besuchen wollen quasi und nicht selber Coach werden wollen darin, sondern die das für sich machen wollen. Das ist nachher ein 10-Wochen-Kurs. Das heißt, man kriegt jede Woche eine Mikrotrainingseinheit, 2 Stunden. Und in diesen 2 Stunden geht es um ein bestimmtes Thema. Dann haben wir ein Workbook und dann haben wir Übungen. Und dann machst du eine Woche die Übung, auch Meditationen zum Beispiel. Und dann gibt es den nächsten Impuls. 2 Stunden in der Gruppe. Und dann kriegst du wieder Übungen. Du machst in diesen 2 Stunden natürlich Dinge. Kriegst wieder eine Meditation zum anderen für diese Woche. Und das Ganze geht 10 Wochen. Und da beschäftigen wir uns genau mit so Themen. Und wenn wir jetzt da reingehen, also ich sag mal, die erste Mikrotrainingseinheit, mit der wir uns zum Beispiel bei MISORS beschäftigen, ist tatsächlich die Frage, wie kann ich gesunde Glaubenssätze über meine eigenen Emotionen entwickeln? Und auch mal so eine Frage, wenn es eine Emotion gäbe, die ich rausschmeißen würde aus meinem Haus, welche wäre das? Ja, und sich dann mal damit zu beschäftigen und eben erstmal zu erkennen, hey, ja, hinter jeder Emotion steht ein Bedürfnis. Und wenn du eine Emotion spürst, frag dich mal, was will die mir eigentlich gerade sagen? Und bitte, eine Sache ist ganz wichtig. Wir erleben manchmal die richtige Emotion zum falschen Zeitpunkt im falschen Kontext. Also, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir stehen im Stau. Und was machen die meisten im Stau? Sie ärgern sich. Jetzt ist es aber so, dass Ärger, das Bedürfnis, was dahinter steht, ist Selbstwirksamkeit. Ja, ich habe Emotionsdreiklänge definiert. So ein Dreiklang besteht immer aus Trigger, Funktion und Bedürfnis. Das heißt, jede Emotion hat einen Trigger, eine Funktion und ein Bedürfnis. Also ich mache das mal für Ärger. Ärger wird klassischerweise getriggert, wenn ich ein Zielhindernis erlebe. Und bitte, triggern heißt nicht, wir sind den Emotionen ausgeliefert, sondern ich interpretiere da außen was als Zielhindernis. Und jetzt könnte man sagen, konstruiere ich quasi die Emotion. Also das heißt, die Emotion wird erzeugt in dem Moment, aber die erzeuge ich eigentlich selbst, weil ich das als Zielhindernis bewerte. Manche sagen vielleicht im Stau, und das hängt von der Situation ab, wenn wir zu einem Termin fahren, wo wir gar nicht hinwollen, wo wir hoffen, dass er ausfällt, ja, dann erlebst du den Stau vielleicht auch gar nicht als Zielhindernis, sondern denkst, ja, danke, danke, danke für diesen Stau. Ne? Und an einem anderen Tag sagen wir, hey, ich will jetzt zu meinem Termin. Also Zielhindernis löst Ärger aus. Jetzt kommt die Funktion. Die Natur hat Ärger geschaffen, damit wir das Zielhindernis beseitigen. Das heißt, Hindernisbeseitigung ist die Funktion. Und was hier Studien zeigen konnten, ist, da hat man Körperkraft gemessen, man hat Reaktionsgeschwindigkeit gemessen. All das geht hoch, wenn wir Ärger spüren. Das heißt, Ärger ist dafür da, für Momente, wo es ein Hindernis gibt, wo wir was tun können. Und wenn ich jetzt ein Hindernis habe, was ich beseitigen kann, dann bin ich in der Bedürfniserfüllung und die heißt bei Ärger Selbstwirksamkeit. Also haben wir den Dreiklang, Emotionsdreiklang, Trigger, Zielhindernis, Funktion, Hindernisbeseitigung, Bedürfnis, Selbstwirksamkeit. Und dann ist der Ärger, dann bezeichne ich ihn als funktional. Der läuft sauber durch den Dreiklang. Es gibt aber auch immer die dysfunktionale Seite und das passiert jetzt im Stau. Ich stehe im Stau, ich merke, ich kann nichts, so entschuldige die Sprache, ich sage mir innerlich, das ist scheiße und der eigentlich richtige Satz wäre, das ist schade. Weil das Problem in dem Moment ist, ich kann nichts tun, also erlebe ich dysfunktionalen Ärger. Und hier konnten Studien zeigen, 5 Minuten dysfunktionaler Ärger schwächen unser Immunsystem für ganze 6 Stunden. 6 Stunden geschwächtes Immunsystem nach 5 Minuten dysfunktionalem Ärger. Erlebe ich funktionalen Ärger, wo ich was tun kann, aktiviert das sogar das Immunsystem. Also es hängt vom Kontext ab. Und wenn ich das jetzt merke, dann ist es wichtig, eben regulieren zu können, umschalten zu können, zu merken, hey, ja, mir geht es gerade um Selbstwirksamkeit, aber das ist eben nicht scheiße, sondern das ist schade. Und dann ist Trauer, zum Beispiel Enttäuschung, die richtige Emotion in dem Moment für den Kontext, für die Situation, für den Zeitpunkt, weil ich, wenn ich Trauer spüre, Trauer verlangsamt den Stoffwechsel und hilft mir, den Moment auch anzunehmen, zu realisieren, ich werde das nicht mehr schaffen, ich werde zu spät kommen. Ja, und dann spüre ich eben diese Trauer und das hilft mir, diesen Moment anzunehmen. Trauer hilft mir, in die Akzeptanz zu kommen, letztendlich mittellangfristig. So, das heißt, alleine das schon mal zu erkennen, okay, es hängt von der Situation ab, das heißt, ich brauche dann auch Regulationsmechanismen und dafür eben ein Gefühl zu kriegen. Und jetzt sind wir genau bei der Frage, die du hattest, wie mache ich das überhaupt wahrzunehmen, was ich gerade spüre? Ja, und dafür sind jetzt, haben wir unterschiedliche Übungen entwickelt. Und das Erste ist erstmal zu sagen, hey, ich muss die Emotion erstmal überhaupt als solche annehmen. Also gesunde Glaubenssätze entwickelt. Wenn ich Ärger nicht mag, werde ich Ärger wegdrücken. Das heißt, ich muss erstmal mich dem Ärger zuwenden, sagen, hey, ich glaube, da steckt ein Bedürfnis hinter, was wichtig ist. Und der nächste Schritt ist tatsächlich dann das Wahrnehmen unserer Körpersignale. Und da machen wir so Übungen, zum Beispiel wie den Bodyscan. Da habe ich dann Meditation für aufgenommen. Das heißt, es geht einfach darum, ja, und das kann jeder beim Zuhören mal machen, jetzt mal bewusst in die Füße zu spüren. Wie fühlen sich gerade die Füße an? Und dann gehe ich mit der Aufmerksamkeit hoch, ich spüre die Waden, die Knie, die Oberschenkel und einfach nur spüren, ohne was zu verändern, ohne zu werten, wahrzunehmen. Den Po zu spüren, ja, dann gehe ich weiter hoch, spüre die Hüfte, den Bauch, den unteren Rücken. Und das kann ich ganz fix auch machen oder mir mehr Zeit nehmen, den oberen Rücken, Brustkorb, ja, dann spüre ich die Schulterpartie, den Nacken, spüre vielleicht mal die Oberarme, Schultern, Unterarme, wie fühlen sich gerade die Hände an? Und dann gehe ich nochmal hoch zum Nacken, zum Hals, spür den Kopf, spür auch mal in den Mund, was macht die Zunge gerade, drückt die vielleicht gegen den Gaumen oder ist die entspannt, wie fühlen sich gerade die Augen an, die Stirn an, die Muskeln im Gesicht. Ja, und dann, wenn ich das gemacht habe, von unten nach oben, jetzt nehme ich den Körper einfach nochmal als Ganzes wahr. So, und wenn ich das als kleines Ritual mache, immer mal wieder am Tag, mal kurz den Körper durchscannen, zack, einmal den Körper als Ganzes wahrnehmen. Ich fange unten an, nehme den Körper dann als Ganzes wahr. Ja, das ist der Bodyscan, der ist gut untersucht. Und da konnten Studien zeigen, dass schon kleine Interventionen, kleine Momente des Bodyscans tatsächlich die eigene Selbstwahrnehmung fördern. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, mal reinzufühlen, wie fühle ich mich, ja, dann wäre jetzt der nächste Schritt, dass ich mich frage, okay, welche Emotion ist das gerade, die mich gerade bewegt? Und dafür hilft tatsächlich, das Emotionswissen ein bisschen auszubauen. Dann haben wir zum Beispiel Übungen drin, wo wir die Emotionen einfach differenzieren. Welche Emotionen gibt es eigentlich? Ja, und dafür habe ich ein Modell entwickelt als Grundform. Das ist das 4-3-3-Modell. Das heißt, die Grundidee ist, Emotionen sind so ein bisschen wie Fußball. Davon muss man jetzt Fußball nicht lieben. Ja, aber wir haben 4 Emotionen in der Defensive, 3 im Mittelfeld und 3 in der Offensive. Im Sturm, dann haben wir noch einen Torwart und wir haben einen Trainer. Kein Schiri. das wäre spannend, wenn wir uns mal fragen, wer ist denn der Schiri bei den Emotionen? und wenn wir uns jetzt mal fragen, welche Emotionen, unsere Emotionen sind eigentlich defensiv. Also bei welchen Emotionen ziehen wir uns zurück? Wenden wir uns eher nach innen oder aus der Situation raus? Was sind da deine Gedanken? Welche Emotionen, Malte, würdest du eher als defensiv bezeichnen?
Ich glaube, Menschen ziehen sich eher bei Trauer zurück.
Super, genau. Trauer ist eine defensive Emotion.
Ja, oder so Frust, wenn man irgendwie...
Ah, Frust, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Das ist spannend. Das ist spannend.
Also manche, die gehen, glaube ich, eher so nach vorne, ne? Wenn sie eine Frustsituation erleben. So wie, also wenn sie vielleicht da auch Hoffnung auf Selbstwirksamkeit hätten, ja.
Genau.
Und wenn, vielleicht nicht eintrifft, dann gehen sie eher zurück, möglicherweise. Ja.
Guck mal, das ist ganz spannend. Also zu den klassischen defensiven Emotionen gehören Trauer, Angst, Scham und Schuld. Die führen dazu, dass wir uns eher zurückziehen. Kooperativ, da haben wir Liebe, Freude, Interesse. Wir haben offensiv Ärger, Verachtung und Ekel. Bei Ekel sagen auch viele, hey, aber Ekel ist doch defensiv. Und da sage ich immer, stell dir mal Folgendes vor, du sitzt am Tisch und über deinen Schreibtisch krabbelt eine Spinne. Ein bisschen dickerer Körper, behaarte Beine und die krabbelt auf dich zu. Und wenn du jetzt keinen Ekel spürst, sondern nur Angst, du denkst, wow, so einen Zeitgenossen habe ich hier in unseren Temperaturverhältnissen noch nicht gesehen. Der sieht nicht aus, als ob er von hier ist. Ich habe keine Ahnung, ob der giftig ist. Ja, dann würden wir in dem Moment... Was machen wir? Wir springen zurück vom Tisch. Das ist Angst. Wir gehen zurück. Wir entfernen uns vom Objekt. Spüren wir hingegen Ekel, dann würden wir nicht vom Tisch zurück, sondern wir würden zum Beispiel mit der Hand die Spinne wegwischen oder ein Glas drüber machen, Blatt drunter, bloß nicht berühren und rausbringen. Das heißt, bei Ekel entfernen wir das Objekt von uns. Hier merken wir 2 Gegenbewegungen. Offensiv heißt nämlich Angriff oder Abgrenzung. Und das ist jetzt ganz, ganz interessant, weil diese Oberbegriffe sind Emotionsfamilien. Das heißt, die bilden immer eine große Kategorie. Und da haben wir jetzt nochmal Gefühlsbegriffe, um das weiter zu differenzieren. Und Frustration und Resignation sind jetzt spannend. Und da kann sich jeder mal fragen, welche Emotionsfamilie wäre Frustration? Ja, und Frustration wäre tatsächlich die Ärgerfamilie und Resignation die Trauerfamilie. Und an dem Beispiel, was du gerade genannt hast, was du schon so schön elaboriert auch gemacht hast, ja, kann man jetzt nämlich genau sich selbst besser verstehen. Das heißt, wir fühlen rein, wir machen den Bodyscan, wir merken, boah, der Körper fühlt sich irgendwie schwer an. Ja, ich merke, ich habe nicht mehr so richtige Energie. Und da merke ich vielleicht, boah, ich glaube, ja, Resignation. Also ich kann erst mal grob sagen, 4-3-3, defensiv, offensiv, defensiv, kooperativ, offensiv. Ich merke, ich bin eher defensiv. Vom Gefühl her, ja, und dann ist es hier wahrscheinlich Resignation im Sinne der Trauerfamilie. Frustration hingegen ist die Ärgerfamilie, da bleiben wir dran. Ja, wenn wir frustriert sind, bleiben wir dran, wir wollen die Aufgabe lösen. Und alleine das übrigens im Umgang, in der Führung zu erkennen, ist ein Mitarbeiter frustriert oder jemand beim Lernen, dann braucht er Abstand, er braucht Nähe, er braucht jemanden, der ihn ermutigt, er braucht ja einfach einen zwischenmenschlichen Moment der Empathie. Ist jemand frustriert, der dreht durch, wenn du sagst, schlaf mal eine Nacht drüber. Komm, lass uns erst mal reden. Ja, frustriert, das heißt jetzt um Gottes Willen nicht die Lösung einfach bringen, weil damit zerstöre ich langfristig die Selbstwirksamkeit, sondern hier braucht es einen kleinen Impuls, dass die Person optimalerweise selber auf die Lösung kommt, weil dann stärkt das die Selbstwirksamkeit.
Meintest du gerade das erste Beispiel, wenn jemand resigniert ist? Also dann braucht er diese persönliche.
Genau.
Okay.
Resignation heißt, ne, das Trauer hängt wieder zusammen mit dem
Okay.
Grundmotiv, was wir uns angeschaut haben, von Harmonie und Geborgenheit. Dahinter steht eher so ein Bedürfnis nach Nähe, nach einer starken Schulter, an die ich mich anlehnen
Ja.
kann. Wenn ich resigniert bin, brauche ich jemanden, der mich mal in den Arm nimmt. Und wenn ich frustriert bin, dann brauche ich irgendwie einen Impuls, damit ich, weil Frustration ist Ärger und Ärger korreliert wieder mit Durchsetzung Einfluss und sagt eigentlich, hey, deine Selbstwirksamkeit ist gerade verletzt. Und wenn ich jetzt immer wieder jemanden habe, der mir die Dinge abnimmt in dem Moment, dann blockiert das meine eigene Selbstwirksamkeit. Und deswegen Impuls, ja, und dann bleibe ich dran und dann löse ich das und dann stärkt das die Selbstwirksamkeit und dann habe ich, und genauso wie du es gerade gesagt hast, dann entsteht etwas, was sich Selbstwirksamkeitserwartung nennt. Jetzt lerne ich, okay, ich kann, habe schon so und so viele Aufgaben gelöst, Probleme gelöst, ich werde auch das lösen können. Und dann bin ich eher in der Frustration als in der Resignation. Na, und das zu verstehen, ja, wenn wir dieses 4-3-3-Modell jetzt alleine mal im Kopf haben, wir haben noch den Torwart, das ist Überraschung. Ja, warum steht der im Tor? Nun, ganz einfach, wenn wir mal an die schönsten, aber auch schlimmsten Momente unseres Lebens denken, das sind meistens überraschende Dinge gewesen. Ja, da können wir mal an schönste Geschenke, schönste Momente denken, machen wir das Schöne. Und dann werden wir meistens merken, die schönsten Sachen waren meistens Sachen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Und Überraschung zeigen nämlich Studien, Überraschung verstärkt eine emotionale Erfahrung, die danach kommt, um circa 3- bis 5-fache. Was einfach daran liegt, dass wir Überraschung in Momenten spüren, wo unser Hirn eine Vorhersage gemacht hat. Unser Hirn versucht ja die ganze Zeit, das wissen wir aus der Hirnforschung heute, den nächsten Moment vorherzusagen. Unser Gehirn ist eigentlich eine Vorhersagemaschine. Ich will den nächsten Moment vorhersagen, ja, um darauf vorbereitet zu sein. Überraschung heißt, hey, das Modell, was du hattest, klappt gerade nicht. Das greift ins Leere. Und deswegen heißt es bei Überraschung, okay, alles mobilisieren, weil jetzt müssen wir uns gleich anpassen. Wir müssen uns auf eine neue Situation einstellen. Deswegen Überraschung verstärkt die nächste Reaktion ums 3- bis 5-fache, wie der Torwart im Spiel, der von hinten das Spiel verstärkt. Und dann haben wir noch den Trainer, die Trainerin. Das wäre hier tatsächlich Stolz. Ja, weil Stolz will uns unserem idealen Ich näher bringen. Es gibt Menschen, die kündigen ihren Job, nicht weil sie mehr verdienen, die verdienen vielleicht danach sogar weniger, einfach nur einen Job zu machen, der sie erfüllt, der ihnen Sinn gibt. Ja, und das korreliert eben mit authentischem Stolz. Und deswegen der Trainer quasi von außen drauf, der möchte, dass sein Team in der Idealform ist, das Beste rausholt. So, wenn ich das alleine jetzt schon mal habe, das hilft mir schon mal in so einem Moment. Ja, jetzt setzen wir die Sachen zusammen. Ich habe eine grundsätzlich positive Einstellung zu meinen Emotionen. Ich weiß, dahinter stehen Bedürfnisse. Unangenehme Emotionen sind Hinweisschilder auf unerfüllte Bedürfnisse. Angenehme Emotionen auf erfüllte Bedürfnisse. Ja, und jetzt bin ich in einer bestimmten Situation. Ich fange damit mal an, den Körper kurz zu scannen, von unten nach oben, einmal gesamt reinspüren, nur wahrnehmen, was gerade ist. Und dann frage ich mich, hey, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Was ist das gerade für eine Emotion? Jetzt habe ich das 4-3-3-Modell als Raster im Kopf. Es gibt natürlich noch mehr Emotionen, aber das ist als Startpunkt gut. Merke, ja, wow, okay. Ich merke gerade, es ist eine unangenehme Emotion und es ist vielleicht eher Resignation. Und jetzt frage ich mich, okay, und was will dieses Gefühl mir sagen? Was brauche ich gerade? Welches Bedürfnis steht denn dahinter? Was ist jetzt gerade das, was ich in der Situation hier brauche? Und da merke ich, boah, es wäre total schön, jetzt mit Maite zu telefonieren. Ja, und dann rufe ich dich an. Und dann reden wir. Und dann merke ich, jetzt kommt nämlich der nächste Schritt, ganz wichtig. Hat mir das geholfen? Und dann merke ich, ja, wow, mir geht es jetzt viel besser. Wunderbar. In anderen Situationen merken wir, boah, jetzt haben wir darüber gesprochen, aber irgendwie geht es mir immer noch nicht besser. Jetzt mache ich wieder das Gleiche. Wie fühle ich mich gerade? Was braucht die Situation jetzt gerade? Was brauche ich jetzt gerade? Okay, und was kann ich tun, um das zu erreichen? Und jetzt probiere ich die nächste Strategie aus. Und das, was ich gerade beschreibe, ist die sogenannte Flexibilitätssequenz. Ich habe das als Elastizitätsloop bezeichnet bei MiSource. Das ist Das ist ein lieber Freund von mir und Kollege George Buneno entwickelt. Das ist einer der führenden Resilienzforscher. Der ist an der Columbia University, der hat ganz viel dazu geforscht. Und diese Flexibilitätssequenz, die besteht eben aus drei Schritten. Schritt Nummer eins ist, ich frage mich, okay, was sind gerade die Anforderungen in der Situation? Und was sollte ich hier tun, um es zu meistern? Also praktisches Beispiel, ja, wir merken, wir sitzen an einer Aufgabe und kriegen die Aufgabe irgendwie nicht gelöst. Wir sind frustriert, wir schreiben eine Mail von mir aus oder ein Buch oder einen Artikel und wir merken, wir hängen an diesem Punkt, wir kommen da nicht in die Klarheit. Okay, und jetzt fragst du, okay, was ist, ich muss dieses Problem hier lösen, was sollte ich tun, um es zu meistern? Also diesen Absatz jetzt fertig zu schreiben, ich will den Absatz fertig kriegen. Okay, was kann ich tun, um das
mich wieder an
zu erreichen? Genau, ey, ich brauche einen Impuls von außen, rufe ich die Malte wieder an, ja, telefoniere, ich rede mit dir. Weißt du, und manchmal ist das ganz spannend, in solchen Momenten zum Beispiel, der andere muss gar nicht viel machen, der gibt uns nur einen Denkraum, ja, ja. Und dann sagst du, danke, Maite, super, danke, das ist ja großartig und du denkst, ich habe ja nichts gemacht. Ja, und jetzt frage ich mich wieder, jetzt kommt der nächste Schritt nach dem Strategieanwenden, Feedback, Responsiveness, also die Frage, hat das geklappt, was ich gerade gemacht habe? Geht es mir jetzt besser? Wenn die Antwort ja ist, wunderbar, fertig. Wenn die Antwort nein ist, deswegen habe ich sie Loop genannt, Elastizitätsloop, dann gehe ich jetzt wieder zurück zu der ersten Frage. Okay, worum geht es jetzt wirklich? Okay, ich merke gerade, ich werde heute diese Aufgabe nicht bewältigen. Und worum es gerade geht, ist, abschalten zu können, jetzt zur Ruhe zu kommen. Und dann frage ich mich wieder, okay, was kann ich jetzt tun, um das zu erreichen? Und dann denke ich vielleicht, hey, vielleicht einfach, ich habe früher so viel meditiert. Ich atme jetzt einfach mal eine Minute. Und dann mache ich das und dann frage ich mich wieder, wie ist es jetzt? Hat das funktioniert? Dann merke ich, ja, ich bin jetzt ruhiger und ich glaube, ich kann das jetzt sein lassen. Ich schlafe einfach eine Nacht drüber. Ja, und diese Flexibilitätssequenz hilft mir, in die regulative Flexibilität zu kommen. Und dafür brauche ich halt.
Ich habe geguckt nach einem Buch, was ich habe. Das fiel mir nämlich gerade dabei ein, als du sagtest, so einen Denkraum zur Verfügung zu stellen. Es gibt nämlich ein Konzept, das hat.
Du meinst bestimmt Nancy Klein.
Ja, genau.
Ja, Thinking Environment. Thinking großartig, Environment. Großartiges Konzept. Daher habe ich den Begriff des Denkraums.
Ja.
Großartig, den hat sie eingeführt, Thinking Environment.
Ja.
Und es ist wirklich auch ein wundervolles Konzept, finde ich. Gerade für Menschen, die eher introvertiert sind, die sagen, hey, ich suche danach, was ist eigentlich meine Stärke? Und da eben die Idee zu sagen, das ist meistens von Introvertierten eine Stärke, so einen Denkraum zur Verfügung zu stellen. Was sie gemacht hat, ist ja, ich glaube, die hat 10 oder 11 Prinzipien formuliert, ne?
Ja, und du kannst da auch wirklich eine sehr fundierte Ausbildung machen, also in Südafrika, aber ich glaube, es geht jetzt auch in anderen Möglichkeiten.
Es geht auch mittlerweile, eine liebe Kollegin von mir.
Die Marion Miketta in Berlin.
Marion Miketta, genau, die bildet dazu auch aus, genau.
Ja, genau, und die hat auch das Ganze in Deutsch verfasst,
genau,
nochmal in einem Buch. Ja.
Beim Jungfermann Verlag.
Mensch, kennst du auch.
Kenn ich auch, ich habe für den Jungfermann Verlag, ich glaube, mittlerweile 7 Bücher schon geschrieben.
Ja, okay, nicht schlecht.
Wunderbar. Marion kenne ich tatsächlich auch.
Ich war vor Jahren mal auf dem Lernforum in der Nähe von Frankfurt und Oberursel. Und da war die Nancy Klein nicht selbst da, aber eine Kollegin von ihr und die hat das mit uns selbst, also mit uns durchgeführt. Und es war umwerfend, wirklich. Also es war so interessant und so neu. Und ich habe eine Kollegin in Brasilien, die macht das, die führt das in Unternehmen ein. Also dass Menschen,
das finde ich auch ganz wundervoll.
Ne, und man kennt das ja auch in Meetings, dann ist man schon, okay, in diesem Gedanken, was sage ich gleich und hört gar nicht zu, was der andere jetzt gerade erzählt oder Ideen einbringt oder so, sondern man ist schon bei der eigenen Performance und da geht es eben darum, wirklich zuzuhören, die Aufmerksamkeit zu schenken und das ist so wirkungsvoll, unfassbar,
Ich finde es auch so, so wirksam. Und weißt du, ich habe die Erfahrung gemacht, für Introvertierte ist das meistens so ein Gamechanger, weil sie auf einmal erkennen, wow, da habe ich meine Stärken. Und übergeordnet ist das natürlich von der Grundidee her ganz anders gedacht, sondern eher, dass man es halt einführen kann als Philosophie, als Kultur in einem Unternehmen. Und das finde ich wunderbar. Ne? Wie können wir anderen einen Denkraum zur Verfügung stellen. Und ich würde hier noch aus meiner Perspektive ergänzen und einen Fühlraum. Mhm. Ja, wie können wir eine Kultur schaffen, wo wir uns nicht nur im Denken fördern, sondern wie können wir eine Kultur auch in Unternehmen, in Familien schaffen, wo wir, und da geht es letztendlich jetzt auch wieder um psychologische Sicherheit, wo wir uns, wo wir einfach fühlen können, was wir fühlen. Wo wir auch uns erlauben können, wenn ich Ärger spüre, den Ärger auszudrücken, ohne dass es gleich bewertet wird. Sondern einfach zu sagen, hier ist jede Emotion willkommen, hier ist jeder Gedanke willkommen. Und deswegen Denkraum und auch Fühlraum. Und das ist zum Beispiel auch dann ein zentrales Prinzip bei M-Trace, wie wir Menschen einen Fühlraum zur Verfügung stellen können, dass sie einfach in Kontakt kommen mit ihren Gefühlen. Und dann letztendlich natürlich, bitte, wenn ich merke, hey, diese Emotion ist jetzt in Art und Intensität nicht stimmig für diesen Moment, dann die Frage, ne, wie komme ich hier in die Regulation? Wie kann ich umschalten?
Und passend dazu wäre vielleicht noch dieses Konzept oder diese Haltung und Methodenvielfalt aus dem Art of Hosting ganz gut, weil da kannst du dann, wenn du jetzt, sagen wir mal, Führungskraft bist und so ein Joe Fix leitest oder so, und dann kannst du eben da auch nochmal diese Fühl- und Denkräume einbringen und dich als Gastgeber betrachten, ne? Und wundervoll. Nicht, wie es oft so ist, ja, ich bin jetzt hier professionell in dieser Führungsrolle und wir gehen jetzt die Agenda durch und so weiter, und die nehmen dann gar nicht wahr, was ist in dem Raum los. Ne?
Ja. Ja.
Also das könnte man noch ergänzen.
Ja, wundervoll. Wundervoll.
Und was denkst du denn zu Menschen oder auch Führungskräften, die, also nicht nur Führungskräfte, es gibt auch andere, die sowas sagen, also so auf der Arbeit bin ich professionell, da bin ich so und so und so, ja, also sehr, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen emotionslos vielleicht, ja, und privat, das geht auf der Arbeit keinen an, wie ich privat bin ich ganz anders.
Also ich halte das für ganz, ganz schwierig, weil wir sind die emotionale Wesen, das ist das eine. Das andere ist, es gibt Studien zur sogenannten emotionalen Dissonanz. Das ist eine Diskrepanz zwischen dem, was ich fühle und ausdrücke. Und was die Studien zeigen, ist, dass Menschen, die viel mit anderen Menschen zu tun haben, also in sogenannten Emotion Work Berufen, zwischenmenschliche Kommunikation haben, dass in diesen Berufen, wenn ich da ganz, ganz häufig emotionale Dissonanzmomente erlebe, dass das tatsächlich stärker mit Burnout korreliert als Zeitdruck und Arbeitspensum. Mhm. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, in Kongruenz mit den eigenen Gefühlen zu kommen, zu sagen, was ich fühle, zu fühlen, was ich sage. Bitte um Gottes Willen jetzt nicht jedes Gefühl aussprechen. Ist auch immer eine Frage, ist das gerade angemessen? Mhm. Aber uns als Mensch zu denken, übrigens andersrum genauso, Emotion und Kognition. Wir sind natürlich kognitive, auch emotionale Wesen, und uns Menschen als Ganzes zu sehen. Es gibt in Südafrika eine wundervolle Grußformel, und das ist Philosophie bei uns, für uns bei Mimikresonanz, wenn es um Mimik, um Körpersprache geht, dafür sensibel zu werden, wie fühlt sich der andere eigentlich gerade. Und diese Grußformel in Südafrika, in Zulu, heißt Sawubona. Und Sawubona heißt so viel wie ich sehe dich. Ich sehe dich mit deinen Gefühlen, mit deinen Wünschen, mit deinen Hoffnungen. Ich sehe dich als Mensch, Sawubona.
Schön.
Und das ist die Haltung dahinter, finde ich. Und die braucht es auch aus meiner Sicht gerade im professionellen Kontext, eben zu sagen, hey, wir sitzen hier. Wir sind nicht nur Leistungsträger, Funktionsträger. Wir sind Menschen, wir haben Gefühle, wir haben Emotionen, und die gehören zum Alltag dazu. Und genauso wie unsere Gedanken, unsere Handlungen, und dafür auch Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig zu sagen, hey, ich merke gerade, das, was du gesagt hast, das ärgert mich. Ja, oder das berührt mich, das macht mich traurig oder was auch immer. Dafür einen Raum zu schaffen, dann können wir mehr Mensch sein. Dann können wir mehr Ich sein, dann können wir ganzer sein. Deswegen finde ich übrigens auch den Begriff Work-Life-Balance immer so ein bisschen schwierig, weil er suggeriert, es gäbe Work und es gäbe Life, und wenn ich worke, dann life ich nicht. Ja, also, und das finde ich ganz schwierig, weil es geht im Leben natürlich um eine Balance, aber noch nicht um Arbeit und Leben. Das suggeriert ja, es gäbe Arbeit und Leben, und beides zusammen geht nicht, sondern sich zu fragen, okay, wie auch immer ich das für mich formuliere, aber wie kann ich meine eigenen Bedürfnisse, es geht um Bedürfnisgleichgewicht, in Balance bringen? Und wenn ich merke, ich habe einen Beruf, wo ich jeden Tag entscheidende Anteile von mir abspalten muss, zu Hause lassen muss, dann würde ich über den Job nachdenken, ob ich den richtigen Job habe.
Auf jeden Fall, ja. Also das ist in meiner Arbeit ja auch ganz oft die Frage, wenn Menschen schon Jahrzehnte vielleicht in diesem Job unglücklich arbeiten und so, ja, schon, also jenseits der Überlastung schon sind, ja. Und wenn ich dann mit der Frage komme, ja, wie wollen sie leben? Ja, und das impliziert natürlich auch, wie wollen sie arbeiten, dann ist erstmal eine lange Stille, weil diese Frage wurde sich nicht gestellt. Und dieser Mensch hat dann jetzt eine neue Möglichkeit, da drauf zu schauen oder zu sagen, um Gottes Willen, diese Frage stelle ich mir garantiert nicht, ja, weil sonst hat das ja Konsequenzen, dann muss ich vielleicht einen anderen Weg gehen. Und das wäre wahrscheinlich gesünder, aber manche Menschen entscheiden sich auch dagegen, weil sie sagen, dass so viel Kraft habe ich nicht.
Ja.
Ich halte das jetzt hier noch durch, bis zur Rente.
Und dann lohnt es sich, ne? Und dann lohnt es sich, sich zu fragen, wofür?
Ja, genau. Warum überhaupt?
Ja, wofür mache ich das? Und wenn ich dann Gründe dafür finde, na, dann kann ich zumindest sagen, okay, ich mache das für das Haus, in dem ich wohne, für die Wohnung, für was auch immer. Aber dann wird es freiwillig. Dann ist es keine Pflicht mehr, weil ich mich bewusst für die Dinge entscheide. Ich entscheide mich bewusst dafür, in dieser Wohnung zu leben, in diesem Haus zu leben oder für was auch immer ich das mache. Dann sage ich, okay, ich mache das dafür und dann ist es freiwillig und ich habe letztendlich auch den Nutzen im Kopf, den ich damit ansteuere und erfülle.
Ja, also ja, ich hatte das selbst auch schon, wenn das so zeitlich begrenzt ist, glaube ich, ist das vielleicht nicht ganz so ungesund, wenn man vor allem den Sinn oder den Nutzen darin sieht, dann kann man sowas aushalten, ne? Und irgendwann ist aber dann jedenfalls bei mir der Punkt, wo ich denke, so, und jetzt adios.
Und wenn das gar nicht geht, dann merke ich, es ist ein Disbalance und da muss ich mich halt fragen, was ist mir wichtiger? Ja, also ich war selbst ja mal Beamter. Ich war nach meinem Studium erstmal ein halbes Jahr im öffentlichen Dienst und war verbeamtet. Und habe dann festgestellt, nach 6 Monaten.
Nach 6 Monaten?
Das ist nicht meins.
Super.
Ja, und habe gesagt, das ist nicht meins. Ich stelle den Antrag auf Entlassung. Also ich gebe meinen Beamtenstatus zurück, weil ich merke, und bitte nichts gegen Beamten sein, aber ich habe gemerkt, der Job erfüllt mich nicht. Und eine meiner wirklich absoluten Lieblingsfragen, die aus meiner Erfahrung lebensverändert sein kann, ist die Frage, wenn ich das weiß, was ich heute weiß, würde ich nochmal das tun, was ich heute tue? Und das frage ich mich für meinen Job, das kann ich mich für meine Beziehung fragen. Wenn ich das weiß, was ich heute weiß, würde ich mit diesem Menschen nochmal zusammenleben? Und bitte, wenn ich einmal morgens aufwache und denke, boah, wenn ich das weiß, was ich heute weiß, dann würde ich diesen Job nicht mehr machen. Ja, um Gottes Willen, ja, nochmal abwarten. Aber wenn ich einen Monat aufstehe und jeden Morgen denke, wenn ich das weiß, was ich heute weiß, würde ich diesen Job nicht mehr anfangen, da muss man sich natürlich fragen, was ist die Konsequenz, wenn ich diesen Job aufgebe? Aber uns auch bewusst zu sein, unser Leben ist endlich. Und ich habe mich damals gefragt, wenn ich mit 66 Jahren auf mein Leben zurückgucke, was denke ich dann? Und welchen Tipp würde ich mir dann jetzt geben? Und da war die Antwort glasklar. Bitte, ich hatte natürlich, war Anfang 20, ich hatte Angst. Ich dachte, boah, nee, du kannst dich ja jetzt nicht selbstständig machen. Du hast noch nie ein Seminar in deinem Leben gegeben. Und dann habe ich es gemacht. Und natürlich hatte ich Angst. Aber die Alternative wäre ein Job gewesen, wo ich gesagt habe, der wird mich nicht erfüllen. Und damit werde ich weder mir noch meinem Arbeitgeber gerecht. Und ich glaube, dass wir alle aus einem Grund hier sind. Dass wir eine Berufung haben, die wir ausüben können. Und ich bin vor mittlerweile 3 Jahren fast gestorben. Ich bin über eine sehr ungünstige Kombination damals von Corona und Norovirus gleichzeitig ohnmächtig geworden und ich habe Magensäure hochgewirkt dabei und eingeatmet. Dann ist die rechte Lunge komplett vollgelaufen. Also lange Rede, kurzer Sinn, die rechte Lunge war kaputt, die Magensäure ist in Anführungsstrichen ins Blut, also ich habe einen septischen Schock bekommen, Die Feuerwehr hat mich eingeliefert, der Notarzt hat gesagt, eine Minute später und das wäre es gewesen. Und ich weiß noch heute, wie der Arzt über mir stand, wie ich lag. Ich habe mich wirklich gewunden vor Schmerzen, weil ich Krämpfe hatte durch diesen septischen Schock, Muskelkrämpfe. Und ich weiß noch, wie der Arzt mich anguckt und sagt, Herr Eilert, wir müssen Sie jetzt ins Koma versetzen. Und ich habe noch mit Ja geantwortet und dann waren die Lichter aus und ich habe mich von oben gesehen. Und in dem Moment, wo ich mich von oben gesehen habe, war jede Angst weg. Ich habe einfach nur noch Neugierde gespürt und dachte, wow, so eine Erfahrung hast du auch noch nicht gemacht. Mal gucken, wann und wo du wieder aufwachst. Und damit meinte ich nicht zwangsläufig dieses Leben. Dann hat es 5 Tage gedauert, dann bin ich wieder aufgewacht. Und das Erste, was ich gesehen habe, waren die liebenden Augen meiner Frau, die mich angeguckt haben. Das Zweite, die Augen des Arztes, der gesagt hat, herzlich willkommen zurück. Und seien Sie doch mal so lieb und heben den Arm, weil die wussten nicht, was passiert ist. Meine Organe waren fast vom Versagen. Die wollten kurz checken, ob alles in Ordnung ist. Und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte meinen Finger an der linken Hand heben. Sonst ging gar nichts. Und dann habe ich mich danach ins Leben zurückgekämpft. Ich habe wieder sprechen gelernt. Ich weiß noch, wie ich dann irgendwann, als ich die erste SMS wieder schreiben wollte, meinte, ich habe für 10 Wörter, habe ich 10 Minuten gebraucht. Und ich weiß noch, wie ich eine WhatsApp abschicken wollte und ich habe den fucking Sendeknopf nicht getroffen. Ich habe 3 Minuten
Oh Gott.
versucht zu drücken. Und ich habe dann wieder das Laufen gelernt und so weiter. Und dieser Moment hat mich gelehrt, weil der Arzt hat auch zu mir gesagt, wenn ich nicht so fit gewesen wäre, dann wäre es das gewesen, das wäre die Endstation gewesen. Ich habe daraus gelernt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um uns, um unsere Emotionen, unseren Körper zu kümmern. Und dass das Leben zweitens, dass das Leben zu kurz ist, um Dinge zu tun, die uns nicht erfüllen. Uns mit Menschen zu treffen, wo wir merken, es passt einfach nicht, wir machen das nur aus Pflichtgefühl. Sondern wir haben es verdient, den Dingen nachzugehen, die uns wirklich erfüllen. Und das ist jetzt mittlerweile 3 Jahre her. Und ich bin mir seitdem jeden Tag meiner Endlichkeit bewusst und lebe dadurch viel, viel bewusster und mache einfach nur die Dinge, die mir Spaß machen, die mich erfüllen, wo ich sage, hier habe ich das Gefühl, hier leiste ich für die Gesellschaft, für diese Gesellschaft den größten Beitrag, den ich als Mensch leisten kann. Und das ist für mich eben, Menschen zu helfen, ihre Emotionen als Freund zu erleben, als Kraftquelle zu erleben. Weil mich dieses Thema einfach wahnsinnig erfüllt und ich es für wahnsinnig wichtig halte, wenn ich da rausgucke und sehe, wie die Menschen teilweise mit ihren eigenen Emotionen umgehen und wie sie sich dadurch selbst blockieren.
Sehr bewegende Geschichte, ja. Hast du dich dann auch traumatherapeutisch begleiten lassen?
Tatsächlich nicht. Also ich habe das große Glück, dass ich selbst Traumatherapeut bin. Und
Ja.
ich habe mich aber tatsächlich dann an einer Stelle durch meine Frau begleiten lassen. Meine Frau ist auch ausgebildete Therapeutin. Und es war tatsächlich so, dass ich dann in der Reha war und ich weiß, dass ich habe gewisse Ängste gemerkt, wo ich gedacht habe, ey, da wäre es, glaube ich, gut hinzugucken. Weil das beschleunigt dann den Heilungsprozess. Ja, ich hatte zum Beispiel Angst, das Krankenhaus zu verlassen, weil dann die Sicherheit kleiner ist, wenn was passiert, weil keiner wusste, was passiert ist damals so richtig. Da haben die ganz lange gerätselt, nach wie vor heute, und die meinten, es kann jederzeit wieder passieren. Und ich weiß noch, dass ich einen Ruhepuls, ich habe eine Apple Watch, unbezahlte Werbung an der Stelle, und da sehe ich ja immer meinen Puls. Und ich weiß, dass ich damals einen Ruhepuls von 100 hatte.
Oh,
Durch
das ist
dieses
gut.
Hyperarousal. Und dann hat meine Frau mit mir gearbeitet 1 Stunde. Wir haben eine Ego-State-Arbeit gemacht mit inneren Anteilen, mit M-Trace damals. Und ich hatte nach einer Dreiviertelstunde Sitzung, die Intervention war wirklich intensiv. Also ich musste mich hinlegen dabei, die Beine hochlegen, weil ich dachte, ich kipp sonst aus den Latschen. Und danach war mein Puls 75. Dauerhaft dann wieder. Und das kann den Heilungsprozess auf einer emotionalen Ebene wahnsinnig beschleunigen. Und was ich so faszinierend fand, ist, dass der Psychologe damals in der Reha-Klinik zu mir gesagt hat, nö, das wird sich schon legen.
Ach, super.
Und ich dachte, ja, und gleichzeitig kann ich ja was tun, damit es sich schneller reguliert.
Ja.
Ja.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Punkt, dass man vielfach in unserer Gesellschaft so Dinge macht, weil sie erwartet werden und man macht sie und macht sie und macht sie, ja, und selber kommt man nicht auf den Punkt, wo, oder an den Punkt, wo man sagt, ja, ich kann aber selber auch was verändern oder mich fragen, was will ich oder was ist mein Sinn und so, ne? Also da braucht man hoffentlich nicht unbedingt so eine harte Geschichte, wie du sie erlebt hast, aber das kann natürlich für dich jetzt auch nochmal so eine Motivation sein, Menschen das näher zu bringen, zu sagen, also, ne?
Das war für mich, meinte zum Beispiel eine Motivation, den Meet Your Master Kurs, also diesen Online-Kurs für Meet Your Master aufzunehmen. Da teile ich auch die Geschichte und praktische Tools, weil ich kann wirklich sagen, dieses Emotionswissen für mich, das hat mein Leben gerettet. Ja, zu wissen, wie ich mit den Emotionen in dem Moment umgehen kann. Ich habe ganz viel, als ich da regungslos im Bett lag auf der Intensivstation, ich habe ganz viel mit meinen eigenen Emotionen gearbeitet. Ja, und das war im Juli 2022. Mhm. Die Ärzte haben gesagt, ich kann frühestens wieder im Januar arbeiten. Und ich stand mit Sebastian Fitzek im Oktober vor 3000 Leuten auf der Bühne. Gott. Und wir haben unsere Show gemacht mit 20 Standorten. Also die Ärzte waren selbst völlig überrascht und haben gesagt, sie haben sowas noch nicht gesehen. Das hätte eigentlich viel länger dauern müssen. Und ich glaube, es ist der Umgang mit den eigenen Emotionen gewesen und natürlich auch der nette Umstand, dass ich selber als Reha-Trainer ausgebildet bin in den 90ern. Ich habe es vorhin erzählt, ich war Fitnesstrainer. Mhm. Und dadurch auch nochmal wusste, was ich mache, was ich für Übungen mache, um mir selber in die Kraft zu helfen. Und das war auch dann Kontakt mit der eigenen Selbstwirksamkeit einfach. Zu sagen, okay, ich habe vorher nie verstanden, wie jemand keinen Klimmzug schaffen kann. Ja, weil ich habe als Fitnesstrainer ewig gearbeitet, mich rangehangen, habe 20 Klimmzüge gemacht. Ich habe früher Kampfsport gemacht. Ja, und ich habe dann, bitte, als ich überhaupt den Gedanken denken konnte, ich mache jetzt mal einen Klimmzug, in der Reha, ich habe mich an die Klimmzugstange gehangen, ich habe versucht, mich hochzuziehen. Es hat nicht geklappt. Keinen einzigen Klimmzug hinbekommen. Und dann dachte ich, super, da gehst du jetzt ran und das Ziel sind 20 Klimmzüge. Ja, und dann habe ich einfach daran gearbeitet. Spazieren gehen, Ausdauersport, ne, Radfahren, Joggen ging noch nicht wegen des Gleichgewichts. Dann bin ich viel, also nicht draußen Rad, sondern auf dem Ergometer und habe mich wieder hochtrainiert. Und deswegen halte ich dieses Wissen insgesamt, weil letztendlich war das auch eine Motivation, die nötig ist. Und damit sind wir wieder bei den Emotionen. Und deswegen liegt mir das Thema so am Herzen, das auch anderen mitzugeben, weil ich einfach aus der Erfahrung, auch aus der eigenen Erfahrung und aus den Studien weiß, dieses Wissen ist wahnsinnig wirksam und diese Tools.
Ja, das glaube ich auch. Was sind denn so deine Erkenntnisse, so kurz runtergebrochen, so am Ende jetzt unseres Gesprächs, die du gerne noch weitergeben möchtest?
Also,
vielleicht auch so ein Aufruf, ja, wenn du an Menschen denkst, die im Hamsterrad rennen oder die irgendwo total frustriert oder resigniert sind.
Also ja, ich würde sagen, das Allerwichtigste ist, nimm deine Emotionen ernst. Nimm deine Emotionen ernst. Nimm deine Emotionen an, nimm sie wahr und frag dich, was möchte dir diese Emotion sagen, jetzt in diesem Moment. Und ich rede hier von den emotionalen Mustern. Ja, wenn ich immer wieder merke, ich bin resigniert, ich habe keine Energie gerade, was will dir dieses Gefühl sagen? Und dann hör auf die Nachricht, hör auf die Botschaft und dann folge deinem Herzen, folge der Botschaft deiner Emotionen. Bitte reflektiert natürlich, ja. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich wütend bin, dass ich zuschlage. Das meine ich nicht, sondern ja, ganz tief im Kern, was fühlen wir und was will mir dieses Gefühl jetzt sagen? Also nimm deine Emotionen ernst, ist für mich die wichtigste Botschaft und beschäftige dich mit deinen Emotionen, weil wir kommen zur Welt und uns sagt keiner, wie wir mit unseren Emotionen umgehen müssen. Und das ist für mich auch mit dem, was wir bei uns in der Akademie machen, eben Passion und Berufung, nicht nur dazu selber zu forschen, sondern auch eben diese Trainingskonzepte entwickelt zu haben und durchzuführen bei uns, damit Menschen dazu befähigt werden.
Ja, das ist so wertvoll. Also ganz im Gegenteil sogar, ne? In der Kindheit wird man ja eher runtergeschraubt, ne? Jetzt sei mal ruhig, jetzt stell dich nicht so an, ja, und so weiter. Also das, da wird ja oft eher kontraproduktiv dann gearbeitet.
Ja, und das ist der Zusammenhang mit Bindung. Ne? Bitte? Das ist der Zusammenhang zu Bindung, was genau mein Promotionsthema war, wie unsere Bindungsmuster die Emotionsverarbeitung letztendlich beeinflussen.
Das machen wir dann
ein Thema für einen zweiten Podcast.
Folge 2.
Eine zweite Folge, genau.
Genau. Ja, lieber Dirk, vielen Dank für das tolle, wahnsinnig interessante Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Also ich könnte jetzt auch noch eine Stunde länger sprechen, aber Anschlusstermine warten. Ja, vielen Dank für deine Offenheit und für dein
Sehr, sehr, sehr
Vertrauen.
gerne. Ich danke dir
Also
für die wundervolle Möglichkeit, das hier zu teilen.
ja, also ich bin wirklich ganz fasziniert. Ich verlinke auch gern alles, was du mir noch schickst, oder deine Bücher, die Links zu deinem Kurs und so weiter. Also, und natürlich deine Website. Und da werde ich selber auch noch ein bisschen ein paar Bücher bestellen.
Ich danke dir sehr.
Ja, okay. Ich wünsche dir alles Gute und wer weiß, man trifft sich ja immer zweimal. Da würde ich
Genau,
mich sehr
genau.
freuen, ja.
Ich mich auch. Vielen, vielen
Ja.
Dank, Maite.
Mach's gut, ne?
Tschüss.
Ciao. Danke, dass du dabei warst bei diesem super spannenden Gespräch mit Dirk Eilert. Wir haben darüber gesprochen, wie sich Emotionen zeigen, warum Mimik oft ehrlicher ist als Worte und wie wichtig es ist, sie nicht nur zu sehen, sondern auch richtig zu verstehen. Dirk hat auch mit uns seine eigene sehr persönliche und teils dramatische Geschichte geteilt, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und besonders hängen geblieben ist mir Dirks Vergleich mit dem Fußball in seinem 4-3-3-Modell. Man hat da vier Emotionen in der Defensive. Wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, Trauer, Scham, Angst und Schuld. Dann drei Emotionen im kooperativen Mittelfeld, Liebe, Freude, Interesse und drei Emotionen im offensiven Sturm, Ärger, Verachtung und Ekel. Da hatte er ja auch noch mal dieses Spinnenbeispiel gebracht. Und ja, wer hier wohl dabei den Schiri spielen könnte, dazu könnt ihr mir ja gerne eure Ideen schreiben an maite.ulassia@mindsetmentor.de. Da wäre ich sehr gespannt, was ihr da für Ideen habt. Und ich werde jetzt wahrscheinlich bei Fußball immer an dieses Modell denken. Ja, was ich persönlich mitnehme, es geht nicht nur darum, Menschen zu durchschauen, sondern empathischer zu werden und zu lernen, mit den Emotionen besser umzugehen oder gelungener. Und das bestimmt, oder das beginnt bei unserer eigenen Achtsamkeit, also gegenüber uns selbst, aber auch gegenüber den Menschen um uns herum, ob jetzt beruflich oder privat. Ja, wenn du das Thema spannend findest, dann schau gern in die Show Notes. Da habe ich alle möglichen Links reingepackt zu Dirks Arbeit. Da kommst du auch auf seine Seite. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Design My Life Podcast auf Apple Podcast oder Spotify, Amazon Music oder Podigee und lass gerne eine Bewertung da. Teil die Folge auch gerne mit jemandem, für den das Thema auch wertvoll sein könnte. Und wenn du mehr über mich wissen willst oder etwas suchst, dann findest du das vielleicht auf der Seite www.mindset-mentor.de. Ansonsten schreib mich einfach an. Dann hören wir uns in der nächsten Episode. Ich freue mich schon drauf. Die kommt ja immer am ersten Montag im Monat heraus. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute und bis bald. Tschüss.